Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext habe ich fürs heutige Himmelfahrtsfest ausgesucht Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Epheser 1, 15 bis 23. Da schreibt der Apostel Paulus: Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst und erleuchte die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke, mit welcher er gewirkt hat in Christus, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn gesetzt hat zu seinen Rechten in den Himmeln, hoch über alle Fürstentümer und Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Liebe Geschwister, die Predigt habe ich unter das Thema gestellt: Gottes machtvolles Wirken in seiner Gemeinde. Es gibt kaum eine andere Stelle in der Bibel, wo in so inhaltsreichen Worten vom Machtwirken Gottes die Rede ist, wie hier. Menschliche Sprache ist in ihren wuchtigsten Formulierungen nicht in der Lage, diese machtvolle Kraft Gottes angemessen zum Ausdruck zu bringen. Diese Macht ist zunächst die Macht des Vaters. Mit ihr hat er Jesus von den Toten auferweckt. Es ist also eine Macht stärker als der Tod. Zweitens hat er mit dieser Macht Jesus im Himmel zu seinen Rechten eingesetzt und ihn damit zum Herrn über alle Mächte der Welt erhoben. Vers 21 zählt in Überbegriffen alle Mächte dieser Welt auf, der gegenwärtigen und zukünftigen, der sichtbaren und der unsichtbaren. Und macht deutlich, es gibt keine Führerschaft, keine Macht, keine Kraft und keine Herrschaft, über die er nicht gesetzt ist. Da sind sie genannt, alle Ersten, wenn wir es wörtlich nehmen, die Ersten, die vor andere gesetzt sind. Dann alle Bevollmächtigten, also alle, die in irgendeiner Art Autorität und Befugnis haben. Alle Mächtigen, das griechische Wort, das da steht, kennen wir als Fremdwort, Dynameos. Wir kennen das Fremdwort Dynamit, das hat Kraft, das kann sprengen. Da ist Power dahinter. Also, das sind alle die gemeint, die über irgendeine Art von Kraft und Wirkmacht verfügen. Dann alle Herren, die Kyriotetos. Ich sage es gerade deshalb, weil da steht es ja vorne am Kreuz. Kyrios ist Jesus Christus. Das ist die Einzahl und hier ist es Mehrzahl. Also über alle Herren. Deshalb steht's hier, Kyrios ist Jesus Christus, oben am Gemeindehaus, Herr ist Jesus Christus. Das war ja wohl das erste urchristliche Bekenntnis überhaupt, Jesus ist der Herr. Himmelfahrt ist das Fest, an dem wir uns vor allem darüber freuen und bekennen, Jesus ist der Herr. Er ist in den Himmel aufgefahren, um sich zu Rechten Gottes zu setzen, und ihm gehört nun alle Macht und Herrschaft, so wie er selbst gesagt hat, im Himmel und auf Erden. Und das war damals eine gewaltige Provokation gegenüber dem römischen Kaiser. Der römische Kaiser hat für sich beansprucht: Ich bin der Herr, der Kyrios. Demgegenüber bekannte die Gemeinde Jesu: Christus ist der Kyrios. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob wir uns das heute noch richtig vorstellen können, wie da zwei Machtansprüche und zwei Bekenntnisse aufeinanderprallen. Das war unvermeidlicherweise ein öffentlicher Widerspruch gegen den Anspruch des römischen Kaisers, oberste Autorität zu sein und als solche geehrt ja zum Teil Gott gleich verehrt zu werden. Und die Gemeinde hat bekannt, Herr ist Jesus. Nicht du, Kaiser in Rom, Jesus ist der Herr, die oberste Autorität. Dieses Bekenntnis ist bis heute eine gewaltige Provokation gegenüber allen Herrschaftsansprüchen sonst in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Jesus ist der Herr. Das ist mir beim Sprechen auch des apostolischen Glaubensbekenntnisses immer wieder so wichtig, dass wir es da bekennen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Bei jedem Glaubensbekenntnis bezeugen wir Gott, den Vater und unseren Herrn Jesus Christus als den einen lebendigen Schöpfer und Herrn. Und wir bekennen ihn vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des allmächtigen Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Wir bekennen seine Macht und Herrschaft. Und dann sagt Paulus, Jesus ist gesetzt über jeden Namen, der genannt wird. Über jeden Namen. Was ist damit gemeint? In der Bibel hat alles, was ist, einen Namen. Mit dem Namen wird es greifbar, benennbar und damit auch ansprechbar. Damit kann eine Beziehung entstehen. Deshalb ist es die erste Aufgabe Adams, dass er den Tieren Namen gibt. Er stellt eine Beziehung her zu der Welt, in der er lebt. Als Gott ihm seine Frau bringt, da gibt er ihr als Erste seinen Namen und tritt in Beziehung zu ihr. Und als Gott am brennenden Dornbusch dem Mose begegnet, da gibt er ihm seinen Namen bekannt und ermöglicht dem Mose eine Beziehung mit ihm. Damit ist Gott für ihn, für den Mose da. Der reiche Mann hat deshalb im Unterschied zu Lazarus keinen Namen. Er existiert nicht vor Gott. Ich hatte schon mal kurz bei der Predigt über die Jahreslosung, glaube ich, darauf hingewiesen. Ein Namensloser ist ein vor Gott Ungenannter und damit quasi Unbekannter. Einer, um den sich Gott nicht kümmert. Der bei ihm nicht vorkommt, der im Buch des Lebens nicht eingetragen ist, der im himmlischen Register nicht vorhanden ist. Der Reiche ist deshalb vor Gott tot. Auch wenn er noch so üppig lebt in dieser Welt. Und deshalb, liebe Geschwister, wird ja auch in der Taufe der Name des Täuflings vor Gott genannt. Ich taufe dich, Franz Schaftelhuber oder wie auch immer, auf den Namen Gottes. Aber der Name des Täuflings wird genannt. Daran hängt natürlich nicht die Gültigkeit der Taufe. Es soll schon vorgekommen sein, dass ein Pastor bei mehreren Täuflingen den Namen verwechselt hat. Das macht der Taufe, tut ihr keinen Abbruch. Aber die Nennung des Namens macht das Prinzip deutlich. Hier wird ein Mensch mit seinem Namen vor Gott genannt. Und damit wird dieser Mensch vor Gott existent. Er ist nun einer, der wirklich vor Gott lebt, von dem Gott weiß und um den sich Gott kümmert. Wenn Jesus also gesetzt wird über jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen, dann betont Paulus damit abschließend nochmal und fasst zusammen, da ist wirklich nichts, rein gar nichts ausgenommen. Über alles ist Jesus zum Herrn gesetzt. Alle Mächte sind unter seine Füße getan. Das sind keine Mächte, die ihm zwar nicht auf Augenhöhe begegnen können, ihm aber immerhin vielleicht bis an die Brust reichen oder wenigstens bis zur Hüfte. Nein, Jesus ist nicht nur die relativ größere Macht. Er ist die absolute Macht. Die anderen Mächte reichen ihm nicht mal bis zur Hüfte, auch nicht bis zu den Knien oder wenigstens zu den Knöcheln. Sie sind unter seine Füße getan. Es sind Mächte, die vor seiner Macht nichts sind. Sie haben nur Macht, soweit er sie ihnen gibt oder lässt. Aber die einzige wirkliche Macht der unsichtbaren und der sichtbaren Welt ist er, Jesus. Das ist die erste und die eine Linie in unserem heutigen Gotteswort. Die Macht Christi über alle Mächte der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die zweite Linie ist die Macht Christi in seiner Gemeinde. Und das soll der eigentliche Hauptpunkt der heutigen Predigt sein. Das machtvolle Wirken unseres Herrn Jesus Christus in seiner Gemeinde. Dieses Wirken wird ganz besonders in den Versen 19 und 23 angesprochen. Vers 19, damit ihr wisst, welche sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Und Vers 23, und er hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich fange mal bei Vers 23 an, der ist in seiner Übersetzung doppeldeutig. Der kann aussagen, dass Christus seine Gemeinde erfüllt, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Dass er mit seiner Kraft in ihr wirkt und seine Kraft gerade in der Gemeinde zur vollen Entfaltung und Wirkung kommt. Er kann aber auch aussagen, dass die Gemeinde selbst die Fülle Jesu Christi ist. Beim Lesen der Kommentare in der Vorbereitung habe ich gemerkt, das ist ja wirklich eine atemberaubende Aussage und die Ausleger tun sich schwer, sie deuten es an. Aber sie schrecken fast davor zurück, diese Aussage nun tatsächlich zu machen und auszuführen, dass Jesu Fülle in seiner Gemeinde ist. Das ist wirklich ein gewaltiger Gedanke, liebe Geschwister, im Blick auf die Bedeutung der Gemeinde. Wir, die Gemeinde, sind die Fülle unseres Herrn. Und das ist tatsächlich die nächstliegende und die wörtliche Übersetzung von Vers 23. Die Gemeinde ist die Fülle Jesu, er ist ihr Haupt. Man kann sicher nicht sagen, das ginge zu weit, dass Jesus als Haupt ohne seinen Leib nun unvollkommen wäre. Er ist als der Sohn Gottes in seinem Wesen vollkommen. Aber so wie Gott der Vater als Vater einen Wesenszug auf Gemeinschaft hin hat, auf Kindschaft hin, angefangen bei seinem Sohn Jesus und dann auch als Vater der Gemeinde, als unser Vater, so ist es bei Jesus, indem er der Gemeinde als Haupt gesetzt ist, gehört er zur Gemeinde, die Gemeinde zu ihm und es gehört gewissermaßen zu seinem Wesen, in Beziehung zur Gemeinde zu stehen, als ihr Haupt und sie sein Leib. Beide, Haupt und Leib, sind eine organische Gemeinde-Einheit. Und indem er die Gemeinde nun durch sein Blut erlöst und erkauft hat, indem er sie durch sein Wort heiligt und durch seinen Geist leitet und mit seiner ganzen Macht in ihr wohnt und wirkt, entfaltet sein Hauptsein die ganze Fülle. Ich weiß, das waren jetzt ein bisschen gestellte Begriffe, aber die Sache ist so gewaltig, ich habe mich gescheut, es in eine etwas einfachere und plattere Sprache zu bringen, weil ich Sorge habe, dass es dann zu platt wird. Es ist eine gewaltige Aussage, die die Bibel hier macht. Und es ist ja nun überhaupt etwas, was wir nicht begreifen können, liebe Geschwister, was jede menschliche Vorstellungskraft vollkommen sprengt, dass der allmächtige Gott, Herr über alle Herren, in uns kleinen Menschen mit seiner überschwänglichen Kraft wirkt. Und wenn die Bibel das sagt, überschwänglich, dann meint sie das auch wirklich, man könnte sagen, auch überbordend oder maßlos, grenzenlos. Das heißt, das ist eine Kraft, wenn die alles getan hat, was sie sich vorgenommen hat, dann ist immer noch unendliche Fülle übrig, Reserve. Das ist eine Kraft, der nichts unmöglich ist, die nie auch nur in Reichweite irgendwelcher Grenzen kommt. Und diese überschwängliche, diese unermessliche, überbordende Kraft Gottes ist auf uns ausgerichtet, auf unser Leben hin und in uns selber gegenwärtig mit dem Ziel, an und in uns ihre ganze Wirkung zu entfalten. Das ist allerdings nicht nur eine gewaltige Verheißung, liebe Geschwister, das ist auch eine große Verantwortung und ein großer Auftrag. Das heißt nämlich, wir können niemanden, nicht einen einzigen, der für sich beansprucht, zum Leib Jesu zu gehören, aus dem Anspruch entlassen, dass man nun auch etwas von dieser Jesusart und von der Kraft Gottes in seinem Leben sieht. Denn stellen wir uns vor, was die Bibel sagt, wenn diese ganze Kraft sich auf einen Menschen richtet, sollte sich da an diesem Menschen nichts ändern? Sollte es möglich sein, dass diese ganze überbordende göttliche Kraft völlig wirkungslos an einem Menschenleben verpufft, ohne eine Veränderung hervorzubringen? Mir ging bei der Vorbereitung eine frühere Fernsehsendung durch den Kopf. Vielleicht hat es der eine oder andere mal vor 30 Jahren gesehen. Unter Jugendlichen war das da der Renner, ich glaube Samstagabend, so 6:30 bis 7 Disco, moderiert von Ilja Richter. Und da gab es immer auch einen Hauptgewinner. Ich glaube, wer dann so richtig getippt hat, wer der nächste Favorit bei der nächsten Hitliste ganz vorne ist, wurde dann ausgelost und der Hauptgewinner wurde immer mit dem gleichen Szenario vorgestellt. Ilja Richter hat gesagt, Licht aus. Bumm. Dann gingen alle Lichter im Studio aus. Es war im Studio stockfinstere Nacht. Dann hat er gesagt, Spot an. Dann ging in diesem völlig abgedunkelten, stockfinsteren Studio ein Lichtkegel an. Ein gewaltiger Lichtkegel. Und der hat sich nun auf einen Stuhl gerichtet und konzentriert, wo der absolute Hauptgewinner des allerersten Preises saß. Wenn sich nun der gebündelte Lichtkegel eines gewaltigen Scheinwerfers auf einen Fleck in der stockfinsteren Studiowelt richtet, kann es da noch genauso dunkel bleiben wie vorher? Dann wäre mit dem Strahler gewaltig was nicht in Ordnung. Und genau auf diesen Vergleich kommt mir es dabei an. Liebe Geschwister, wenn sich die gebündelte Kraft Gottes auf einen Menschen oder auf eine Gemeinde richtet, so wie dieser Lichtkegel, Licht aus, Spot an, kann sein, dass sich da an einem Menschen oder an einer Gemeinde überhaupt nichts tut, dass es da genauso dunkel bleibt wie vorher. Kann es sein, dass Gottes Kraft so vollständig und so jämmerlich versagt? Das ist schlechterdings unmöglich. Es müsste dann mit uns oder unserer Gemeinde gewaltig etwas nicht in Ordnung sein. Und es ist deshalb immer wieder wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns prüfen. Wo wird in meinem Leben, wo wird in unserer Gemeinde das Wesen Gottes sichtbar? Sein Wirken, seine Liebe, seine Kraft ist da in mir, ist in unserer Gemeinde etwas zu spüren, dass der lebendige und der allmächtige Herr am Werk ist. Verändert sich da was? Und wo wir da deutliche Defizite, Mängel feststellen, und das wird immer wieder der Fall sein, bei jedem von uns und in unserer Gemeinde, da ist es an der Zeit, Buße zu tun. Da ist es an der Zeit, vor den Herrn zu treten und zu sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir, dass ich dein Wirken in meinem Leben so hindere, dass ich mich gegen deine Kraft so widerspenstig verhalte. Und das ist übrigens das machtvollste Wirken des Herrn überhaupt in seiner Gemeinde, dass er sie in die Buße führt, dass er sie herausholt aus der Überheblichkeit und der Selbstherrlichkeit, dass er ihr ihre Sünde und ihr Versagen vor Augen stellt und sie wieder ganz neu in die Demut führt und wieder ausrichtet zum Aufsehen auf ihn. Das ist sein Werk in uns, persönlich und in der Gemeinde. Denn allein in ihm und durch ihn sind wir was. Und allein in ihm und durch ihn geschieht auch was. Und dann, wenn er wirkt an uns, liebe Geschwister, mit dieser überschwänglichen und unbeschreiblichen Kraft, was kann dann alles an uns und durch uns geschehen? Was kann da aus einem Leben werden, was kann da aus einer Gemeinde werden, wenn Gottes Kraft wirklich zur Entfaltung kommt? Wenn wir Gottes Wirken nicht durch Kleinglauben, Ungehorsam und Lieblosigkeit hindern, was kann da geschehen? Zwei Dinge stehen Paulus vor allem vor Augen, die bei den Ephesern geschehen sind. Und das lässt Paulus himmelhoch jauchzend sein. Da verschickt er begeisterte Dankgebete zum Himmel. Das erste ist der Glaube der Gemeinde in Ephesus, der Glaube. Und das zweite die tiefe brüderliche Liebe zu den Geschwistern. So beginnt dieser Abschnitt, Vers 15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch. Das sind die beiden ganz entscheidenden Merkmale einer Gemeinde, in der Gott am Werk ist. Glaube und Liebe. Leider neigen wir dazu, mehr auf äußere Dinge zu achten, wenn wir Gott am Werk sehen wollen. Die einen erwarten große Zeichen und Wunder, Krankenheilungen, Prophetien, Zungenrede und so weiter. Die anderen träumen vom gewaltigen Gemeindewachstum, vom Zustrom der Massen, von Erweckungen. Beides ist nicht falsch. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wir haben einen Gott, der auch heute in ungewöhnlicher Weise handelt. Wir haben einen Gott, der die Naturgesetze durchbrechen kann, wann und wo und wie es ihm gefällt. Wir haben einen Gott, der Kranke heilt und Schwache stärkt. Wo wir das von Gott nicht wirklich erbitten und erflehen und erwarten, da hat unser Glaube einen großen Mangel. Wir haben einen Gott, der die Herzen der Menschen lenken kann wie Wasserbäche. Wir haben einen Gott, der heute nicht nur Einzelne, sondern viele zum Glauben rufen und auch heute große Erweckungen wirken kann, wenn er will. Und wenn wir auch das nicht von Gott erbitten und erwarten, hat unser Glaube auch hier einen großen Mangel. Und trotzdem schaut Paulus in seinem Jubel über die großen Machttaten Gottes in Ephesus nicht auf äußere Zeichen und Wunder und nicht auf die Massen. Denn in der Gemeinde Jesu gilt Klasse vor Masse. Ich bete zwar von ganzem Herzen darum, dass Gott uns auch ein zahlenmäßiges Wachstum der Gemeinde schenkt. Und wir sehen ja auch heute Morgen, es gibt da und dort noch einzelne Stühle, die besetzt werden könnten. Aber noch viel wichtiger ist, dass Gott uns ein geistliches Wachsen in die Tiefe schenkt. Dass nicht nur neue Menschen dazukommen, sondern dass wir, die wir schon zu ihm gehören, und dann auch jeder, der mit Gottes Hilfe noch neu dazu kommt, in eine immer tiefere Beziehung zu Jesus Christus hineinwächst. Dass wir tiefer gegründet werden in ihm, dass unser Vertrauen auf ihn gestärkt wird, dass unsere Hingabe an ihn zunimmt, dass der Gehorsam unser Leben mehr prägt, dass wir treuer werden im Gebet, dass die geschwisterliche Liebe untereinander erhalten bleibt und noch viel mehr wächst. Das sind die wahren Wunderwerke, die Gott in seiner Gemeinde tut. Die sind in aller Regel unauffällig. Das treue Gebet im stillen Kämmerlein, das hört man nicht in der Öffentlichkeit der Gemeinde. Das macht nach außen nichts her. Aber es ist ein großer Schatz der Gemeinde, wenn sie treue Beter hat. Das demütige Schweigen, das hört man nicht. Das macht keine Schlagzeilen in der frommen Welt. Aber liebe Geschwister, genau das braucht eine Gemeinde, Menschen, die zuhören können. Menschen, die die geistliche Not und auch die Fehler anderer sehen. Aber die sie nicht hinausposaunen in die Gemeinde und breit treten in der Öffentlichkeit, sondern sie mitnehmen ins Gebet, im Wissen, ich bin auch ein Sünder, der die Gnade Gottes braucht jeden Tag. Oder der Gehorsam in der Nachfolge, der kann uns manchmal erst recht in die Krise bringen. Aber an diesem Gehorsam sind die Verheißung und der Segen Gottes gebunden. Es gilt nicht nur im Alten Testament, es gilt auch im Neuen Bund. Wenn er mich liebt, dann haltet er meine Gebote. Es geht durch die Bibel durch, von vorn bis hinten. Ein unauflösbarer Zusammenhang zwischen dem Gehorsam und dem Segen. Ohne Gehorsam keine Verheißung und kein Segen. Und schließlich haben wir einen großen Reichtum in Christus bis hin zum herrlichen Erbe, das in der Ewigkeit vor uns bereit liegt. Aber damit ist es auch so. Wir können damit nicht prahlen. Wir können dieses himmlische Erbteil hier in dieser Welt keinem unter die Nase halten und sagen, guck, was auf mich wartet, was ich habe und was du nicht hast. Eine neue PlayStation, das können unsere Jugendlichen vorzeigen. Den aktuellsten Plasmafernseher auch. Modische Schlappen und Shirts, schon. Aber nicht die Siegeskrone, die im himmlischen Tresor für uns bereit liegt. Wir müssen uns damit begnügen, dass unser Christsein bei allem Reichtum und allen Kraftwirkungen Gottes äußerlich oft, ja meist, nichts hermacht. Aber wir dürfen gewiss sein, dass es unserem Leben eine große Festigkeit, eine ungeheure Geborgenheit und eine unvorstellbare Zukunft gibt. Und nun will ich zum Schluss noch auf das Zweite kommen, auf die brüderliche Liebe. Wir sehen Friedrich von Bodelschwingh, den Gründer der Bethelschen Anstalten, auf diesem Bild. Er sagte, ein Tröpflein Liebe ist oft mehr wert als ein ganzer Sack voller Gold. Ein Tröpflein Liebe ist oft mehr wert als ein ganzer Sack voller Gold. Das gilt in der Familie, in der Ehe. Wie viele Männer meinen, sie würden ihre Frauen gewinnen, wenn sie ihnen einen neuen Schmuck schenken? Und dabei wäre ein Liebeswort der Anerkennung und der Wertschätzung viel kostbarer als der teuerste Brillant. In der Kindererziehung. Wie viele Eltern meinen, sie würden ihren Kindern was Gutes tun, wenn sie ihnen den aktuellsten Computer und was weiß ich was alles unter den Gabentisch legen. Und was zeigen Umfragen der letzten Jahre? Was war der sehnlichste Weihnachtswunsch der Mehrheit der Kinder, ich glaube im letzten Jahr? Dass ihre Eltern Zeit für sie haben. Ein bisschen Liebe. Und das gilt auch in der Gemeinde. Ganz genauso. Schöne Räume, ansprechende Musik, würdige Formen. Das ist alles toll und erstrebenswert. Aber was eine Gemeinde wirklich braucht, das ist die geschwisterliche Liebe. Eine Gemeinde mag noch so groß sein. Sie mag aus allen Nähten platzen. Sie mag über noch so viel Geld verfügen. Und es mag alles herrlich eingerichtet sein, wenn die Liebe fehlt, ist es eine entsetzlich arme Gemeinde. Und eine Gemeinde mag noch so klein sein, sie mag noch so wenig finanzielle Mittel haben und sie mag äußerlich noch so ein erbärmlicher Haufen sein. Aber wenn die brüderliche Liebe diesen kleinen, armseligen Haufen prägt, dann ist es eine unschätzbar reiche Gemeinde. Eine solche Gemeinde wird nicht nur in Frieden und Einmütigkeit zusammenleben und immer fester zusammenwachsen, sie wird auch die Herzen anderer Menschen erreichen. Das kann dann eigentlich gar nicht anders sein. Dazu das Zitat eines zweiten Mannes. Das war der schottische Evangelist und Theologe Henry Drummond. Der hat festgestellt, er hat einiges über die Liebe gearbeitet und geschrieben. Und er hat gesagt, die Liebe ist die wahre Universalsprache. Jahre werdet ihr brauchen, um Chinesisch zu sprechen oder die Dialekte Indiens zu lernen. Aber vom ersten Tag an wird die Sprache der Liebe jedermann verstehen. Vom ersten Tag an wird jeder die Sprache der Liebe verstehen. Liebe Geschwister, die Predigt mag zu hoch sein. Das ist ja das Problem von uns Theologen, dass wir oft so geschwollen daherreden. Sie mag über die Köpfe und über die Herzen der Menschen hinweggehen. Aber die Liebe trifft die Herzen der Menschen immer. Ausnahmslos. Und dieses machtvolle Werk will Gott in seiner Gemeinde tun. Dass wir in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserer Gemeinde die Sprache der Liebe immer besser beherrschen. Und darum wollen wir ihn auch für unsere Gemeinde bitten, dass wir die ganze Fülle seines machtvollen Wirken an uns und unserer Gemeinde erleben. Das schenke Gott. Amen.